Liebe Gemeinde, ich begrüße euch herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Besonders begrüße ich Herrn Uwe Seibert, der heute mit uns den Gottesdienst feiert, und unsere Organistin Frau Lommel. Guten Morgen und vielen Dank für Ihren Dienst. Nicht zuletzt grüße ich alle, die den Gottesdienst später auf Stick hören werden. Bleiben Sie alle gesund und behütet. Der Wochenspruch, der uns am heutigen Tag und in der kommenden Woche begleiten wird, lautet: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Er kommt aus 1. Petrus 5, Vers 5 und ist der Spruch zum heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis. Ich habe Folgendes abzukündigen. Morgen um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung hier in Medenbach. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 116 Euro. Allen Gebern sei herzlich gedankt. Die Kollekte heute ist bestimmt für das Frankfurter Diakonissenhaus. Und hier nochmal zur Info, also wir haben im Kirchenvorstand beschlossen, dass wir bis Weihnachten parallel zu den Pflichtkollekten keine eigene Gemeindekollekte erheben. Also alles, was heute eingesammelt wird, was gespendet wird, geht komplett ans Frankfurter Diakonissenhaus. Und so halten wir das auch weiter bis Weihnachten. Nur wenn wir komplett für die eigene Gemeinde sammeln, dann geht es natürlich auch komplett eigene Gemeinde Medenbach. Also in der nächsten Woche zum Beispiel ist das dann wieder so. Dann haben wir nur eigene Gemeinde und dann sammeln wir auch nur für uns. Dann möchte ich hinweisen auf die Kleidersammlung Bethel vom 31.08. bis 5.09. Der Konfi-Unterricht für die neuen Konfirmanden findet erstmalig am 1.09. um 16 Uhr in der Kirche hier in Medenbach statt. Am Sonntag, den 30.08. um 14 Uhr, laden wir herzlich zur Verabschiedung von Herrn Pfarrer Starnke in den wohlverdienten Ruhestand ein. Aus diesem Anlass findet ein gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinde Breitscheid-Medenbach in und um die Breitscheider Kirche statt. Sitzgelegenheiten bitte ich mitzubringen. Zu diesem Gottesdienst muss man sich nicht anmelden, also keine telefonische Anmeldung nötig. Und die Handzettel dazu, wo alles nochmal im Detail erklärt ist, die findet ihr nachher im Ausgang. Die haben wir ausgelegt, sofern sie nicht schon... Hast du schon verteilt, Claudia?
Nee.
Alles klar. Und ich will nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass am 30.08., also heute in einer Woche, dann kein Gottesdienst morgens um 11 Uhr in Medenbach stattfindet. Also wir treffen uns alle um 14 Uhr nächste Woche und verabschieden Herrn Pfarrer Starnke. Dann möchte ich noch kurz was erklären. Ich bin jetzt mehrfach gefragt worden zur Liturgie und zum Ablauf des Gottesdienstes. Wann stehen wir auf, wann sprechen wir zusammen und so weiter, weil es immer so ein bisschen sich verwaschen hat. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir beim Glaubensbekenntnis und beim Vaterunser gemeinsam aufstehen und auch mitsprechen. Aber wir singen nicht gemeinsam, das ist nach wie vor nicht erlaubt. Also beim Glaubensbekenntnis und Vaterunser erheben wir uns und sprechen das auch laut mit. Soweit meine zwei Seiten. Vielen Dank. Bitte schön.
Ja, dann will ich Sie auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen, der leider immer noch unter diesen Hygienebedingungen ist. Wie schön wäre das, wenn man wieder mal singen könnte und halt auch so ein bisschen zwanglos das wäre. Ich habe eben noch in Ihrem Gemeindebrief geblättert, da stand so eine kurze Auslegung zu einem Wort aus dem ersten Könige, da hieß es: Steh auf und iss, du hast einen langen Weg vor dir. So ein bisschen kommt mir das bei Corona jetzt auch gerade so vor. Es sind schon ein paar Monate, aber wir wissen nicht, wie lange das noch so weitergeht. Wir müssen weiterhin vorsichtig und besonnen sein. Das heißt halt eben auch, dass manches nicht so geht, wie wir es gewohnt sind. Nächsten Sonntag wird es bestimmt ganz schön. Da sind Sie draußen, da sind viele Leute. Vielleicht darf man da auch singen, das weiß ich noch nicht. Aber es wird ein bisschen anders. Ich darf mir gerade noch ein Glas Wasser hier herholen. Irgendwie ist meine Stimme heute mal ein bisschen angekratzt. Das kann sein, dass ich zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken muss. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten. Herr unser Gott, vor dir kommen wir heute Morgen zusammen, so wie wir sind. Arm oder reich, sorglos oder bedrückt, verzweifelt oder zuversichtlich, selbstsicher oder verunsichert, glücklich oder niedergeschlagen, alt geworden oder jung an Jahren, aufrecht oder gekrümmt. Heiliger Gott, vor dir sind wir alle gleich. Vor dir stehen wir alle mit leeren Händen und rufen zu dir, vergib uns und erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und ich lese einen Vers aus Psalm 57, da heißt es, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Darum, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Ich bete weiter. Herr, unser Gott, gerade dann, wenn wir ganz unten sind, wendest du dich uns zu in deiner Freundlichkeit. Wir müssen uns deine Güte nicht erarbeiten. Dafür danken wir dir. Amen. Die Schriftlesung steht im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Die lese ich jetzt nach der Luther-Übersetzung. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Lassen Sie uns nun Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das erste Lied, das steht in Ihrem Gesangbuch, aber weil Sie ja jetzt kein Gesangbuch haben, lese ich jetzt die ersten beiden Strophen vor und dann hören wir eben mal die Melodie. Und dann lese ich nochmal zwei Strophen, dann hören wir nochmal die Melodie. Das Lied heißt, meine engen Grenzen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich, wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Text, über den ich predigen will, den haben wir eben schon mal als Schriftlesung gehört nach der Luther-Übersetzung. Ich lese ihn jetzt noch mal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Und nun, Herr, bitte ich dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Der Frosch will irgendwie nicht weg. Ja, das Gleichnis ist eigentlich bekannt. Und selbst die, die das nicht kennen, die haben sicherlich schon mal das Wort Pharisäer gehört. Und Pharisäer, das ist ein Wort, das hat bei uns keinen so guten Klang heute. Ein Pharisäer, das ist für uns ein Heuchler, ein Hochmütiger, einer, der fromm tut und sich selbst über andere Menschen erhebt, aber vielleicht doch auch Leichen im Keller hat, vielleicht was zu verbergen hat, aber dann nach außen immer sich besser darstellt, als er ist. Nein, ein Pharisäer, das will heute keiner mehr sein. Es gibt ein Gedicht von Eugen Roth, da wird das so dargestellt: Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, und das ist dieses Gleichnis, was wir eben gerade gehört haben, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er, also der Mensch, in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Also Pharisäer, das will keiner von uns heute sein. Damals zur Zeit, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, war das eigentlich ganz anders. Die Pharisäer wurden nicht als, ja vielleicht schon von manchem auch, aber eigentlich nicht als hochmütig und als irgendwie Heuchler angesehen, sondern schon als ehrbare Menschen, als Menschen, die wirklich Gottes Wort ernst genommen haben. Und auch als gebildete Menschen, als Menschen, die lesen und schreiben konnten, die sich in den religiösen Schriften ausgekannt haben. Und die haben also nicht nur die Gesetze des Mose eingehalten, sondern sie haben meistens das sogar noch ein bisschen besser gemacht, als es eigentlich gefordert war. Sie waren aber auch sozial aktiv. Also der Mann hier, der hat ja auch den 10. Teil von seinem Geld gespendet. Also sie haben auch sich fürs Gemeinwesen eingesetzt. Es waren eigentlich alles von den Menschen geachtete Leute. Und ein Zolleinnehmer, jetzt der andere, das war eigentlich jemand, der stand genau am entgegengesetzten Ende der Gesellschaft. Das war jemand, der hat mit den Römern zusammengearbeitet. Der war also eigentlich ein Verräter. Er wurde von den meisten Menschen gemieden und verachtet. Er hat sich außerdem noch unbeliebt gemacht, weil er ab und zu, oder viele von denen haben das so gemacht, dass sie den Zoll nicht nur eingenommen haben, sondern das Tarif noch ein bisschen erhöht haben, noch ein bisschen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Sie waren also korrupt, sie haben die Menschen betrogen. Das waren so die Begriffe, die sich mit Zolleinnehmer damals verbunden haben. Das waren also völlig unterschiedliche Menschen, Pharisäer und Zolleinnehmer. Und diese beiden, die werden jetzt dargestellt, wie sie in den Tempel kommen und beten. Der Tempel, das war damals eben der Ort, wo man hinging, um zu beten. Das war ein Ort besonderer Gottesnähe. Und heute gibt es ja noch viele Menschen, die gerne zur Klagemauer gehen. Das ist ja noch ein Teil von dem alten Tempel, weil sie sich da eben Gott ganz besonders nahe fühlen. Also da geht man hin, um zu beten. Und das war auch für die Juden damals nichts Ungewöhnliches zu beten. Es gab bestimmte Gebetszeiten. Es gab ein Morgengebet, ein Nachmittags- und ein Abendgebet. Und es gab festgefügte Gebetsformeln. Es gab aber auch freies Gebet. Und anders als bei uns haben die Menschen auch nicht nur in ihren Gedanken gebetet, sondern sie haben ihre Worte ausgesprochen oder zumindest gemurmelt. Also nicht nur in Gedanken, sondern es war wirklich auch gesprochene Sprache. Man konnte es auch hören, wenn man dicht genug dabei war. Wir sind jetzt heute Morgen auch zum Gottesdienst zusammengekommen. Und ich denke, wenn ich mich so umschaue, hier sehe ich keinen, wo ich jetzt sagen würde, der ist jetzt sicherlich ganz besonders fromm und ehrbar. Den könnte man vielleicht mit dem Pharisäer vergleichen. Und ich schätze auch die, die man jetzt mit Zöllnern vergleichen könnte, also so korrupte, betrügerische Menschen, sehe ich jetzt hier auch keine vor mir. Nehme ich mal an, dass keiner von uns sich damit identifizieren würde. Wir stehen irgendwo so dazwischen. Also wir sind sicherlich fromm in einer gewissen Weise, wir sind ehrbar, wir sind sicherlich auch gut angesehen, vielleicht auch manchmal so ein bisschen hochmütig, das kommt bei jedem von uns vor. Vielleicht fühlen wir auch manchmal Schuld, vielleicht fühlen wir uns manchmal schlecht, vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, wir können eigentlich nur noch sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Also wir stehen irgendwo dazwischen. So sehen wir uns selbst und so sehen uns vielleicht auch die anderen manchmal. Die Frage ist halt, wie sieht Gott uns? Was denkt Gott über uns und was denkt Jesus über uns? Und hier in dem Gleichnis wird es ja erklärt, wie Jesus über diese beiden Typen von Menschen auch am Ende urteilt. Schauen wir uns das nochmal an. Da gibt es diese beiden Menschen, die da beten. Zum Ersten der Pharisäer. Und ich habe schon gesagt, Pharisäer, das ist so ein bisschen vorbelastet eigentlich dieses Wort. Deswegen möchte ich mal sagen, ein untadeliger Mensch. Jemand, der wirklich so lebt, wie man eigentlich leben sollte. Und dieser untadelige Mensch, der geht in den Tempel, um ein Dankgebet zu sprechen. Und er betet mit hoch erhobenen Armen, so wie das damals in Israel üblich war. Nehme ich mal an, dass das so er gemacht hat. Und er stellt sich auf und stellt sich da, so wie man ihn sieht. Und man sieht, dass er nichts zu verbergen hat. Er hat sein Leben im Griff, er hat seine Pläne, wie er sein Leben leben will, verwirklicht. Es ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen, er hat sich angestrengt, er hat hart an sich gearbeitet. Und er weiß auch, er hat es nicht aus eigener Kraft geschafft. Deswegen will er auch Gott dafür danken. Eigentlich ist das doch vorbildlich, oder? Was uns jetzt negativ auffällt, ist halt nur mit welchen Worten er Gott dankt. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Er dankt also nicht dafür, was Gott ihm in seinem Leben geschenkt hat, wobei Gott ihm geholfen hat, dass er das geschafft hat, sondern er dankt, dass er nicht so ist wie jemand anders. Er dankt dafür, was er nicht ist. Und ich denke, wenn jemand nur dafür danken kann, was er nicht ist, und wenn er sich mit anderen Menschen vergleicht und Gott dafür dankt, dass er nicht so ist, ja, das ist eigentlich keine gute Einstellung. Da hat man praktisch nur seine Identität dadurch geschaffen, dass man sich von anderen abgrenzt. Man missbraucht eigentlich die anderen als negative Vorlage und sagt dann, wie gut, dass ich nicht so bin wie der oder wie die. Wir kennen das vielleicht auch aus unserem Alltag. Wir denken auch manchmal, wie gut, dass ich nicht so dumm und so primitiv bin wie der da. Oder wie gut, dass ich nicht so eingebildet bin wie die da. Wie gut, dass ich mein Leben im Griff habe, dass ich kein Alkoholiker bin, dass ich nicht so viel Übergewicht habe. Wie gut, dass meine Kinder nicht so schlecht erzogen sind und mein Haus nicht so unordentlich ist wie bei unseren Nachbarn. Wie gut, dass ich nicht diese Partei wähle wie der da oder dass ich dieses Auto fahre, etc., etc. Wir kennen das aus unserem Leben. Wir denken das manchmal, wir sagen es vielleicht auch manchmal. Ich denke, wenn man in sich selbst keine eigene Identität hat, wenn man seine eigene Gewissheit über sein eigenes Leben nicht in sich selbst gründen kann, dann muss man eben immer sich von anderen abgrenzen. Dann muss man die anderen klein machen, um selbst als groß zu erscheinen. Und so scheint es auch mit dem Mann in unserem Gleichnis zu sein. Zu etwas Positivem kommt er eigentlich erst, als er auf das hinweist, was er selber geschafft hat oder was er selber regelmäßig schafft. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Es gab durchaus Gebote zum Fasten und zum Zehnten, also dazu, was man spenden soll als Israelit. Aber es war nicht ganz so viel, wie er das hier gehalten hat. Bei den Juden gab es also zum einen diesen Fastentag einmal im Jahr nur eigentlich, den Yom Kippur, den Tag der Versöhnung. Da sollte man fasten bis zum Abend. Und das mussten alle Juden. Und wenn man es ganz besonders gut machen wollte, dann hat man vielleicht schon einen Tag vorher oder einen Tag danach auch noch gefastet, um ganz sicher zu sein. Aber dieser Mann, der fastet 2 Tage in der Woche. Also der macht es ganz 100 oder noch mehr prozentig. Und wie war das mit dem Zehnten? Im Gesetzbuch des Mose gab es also diese Regel, dass die Israeliten 10% von ihrer Ernte und von ihrem Vieh Gott geben sollten. Und dieser Zehnte war als Dank für die Gaben Gottes gedacht. Und er war außerdem auch ganz praktisch dafür vorgesehen, dass der Stamm Levi, die Leviten, davon versorgt wurden. Die waren für den Tempeldienst zuständig und die haben kein eigenes Land und kein eigenes Vieh gehabt. Und damit die versorgt wurden, dafür gab es halt diesen Zehnten. Und dieser fromme Mann in unserem Gleichnis, der hat den Zehnten gegeben, aber er hat es nicht nur von seiner Ernte und von seinem Vieh gemacht, sondern er hat es von allem gemacht, was er eingenommen hat, heißt es hier. Oder in manchen Übersetzungen heißt es von allem, was er erworben hat. Also auch von den Sachen, die vielleicht ein anderer geerntet hat und verkauft hat und was er dann gekauft hat, davon hat er auch nochmal 10% gegeben, um ganz sicher zu sein, dass auch ja nicht vergessen wird, den Zehnten zu geben. Das war so typisch auch, was Pharisäer oft gemacht haben, dass man Gesetze noch ein bisschen strenger erfüllt, um halt sicher zu sein, dass das Gesetz wirklich auch erfüllt wird. Und wenn man sich das so anschaut, das macht ja eigentlich schon was her. Der Mann gibt regelmäßig Geld, er fastet regelmäßig. Da können wir uns doch eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Das wäre doch vorbildlich, wenn wir auch von unserem Einkommen einen großen Teil oder 10% zumindest regelmäßig geben würden. Damit könnte man eine Menge gute Dinge tun. Damit könnte man in Afrika Schulen bauen, da könnte die Wüste bewässert werden, da könnten Slums aufgeräumt werden, man könnte viele gute Dinge damit tun. Eigentlich doch vorbildlich, oder? Aber jetzt kommt die zweite Szene, der Zöllner betet. Und den möchte ich jetzt auch nicht mehr Zöllner nennen, weil wir haben halt auch Zöllner oder Zolleinnehmer, das gibt es bei uns ja so gar nicht mehr. Und wir haben so ein Bild von Zöllnern. Ja, das sind reuige Sünder, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich jemand, ja, der ist korrupt, der ist ein Betrüger, er ist auf sich völlig selbstbezogen, also er ist ein selbstbezogener Mensch. Und dieser selbstbezogene Mensch, der kommt jetzt auch in den Tempel, man sieht ihn allerdings kaum, er hält sich im Hintergrund. Er steht von ferne, wie es Luther übersetzt. Er tritt nicht ins Rampenlicht, so wie die untadeligen Menschen, so wie dieser Pharisäer, sondern er bleibt am Rand. Wahrscheinlich ist er auch nicht so häufig im Tempel, vielleicht weiß er sich nicht so gut dazu verhalten, er kennt sich nicht so gut aus, er zieht den Kopf ein, er wirkt wenig selbstbewusst und auch er betet. Und er betet einen einzigen Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig, damit sagt er eigentlich die volle Wahrheit über sich, denn ein Sünder, ein selbstbezogener Mensch, das ist er ja, vor Gott, vor den Menschen, vor den Normen seines Volkes und vor sich selbst. Und er unternimmt erst gar nicht den Versuch, sich irgendwie in ein gutes Licht zu rücken mit einer guten Tat, die er sicherlich auch schon mal getan hat. Nein, er sagt ganz ehrlich, Gott sei mir Sünder gnädig. Er weiß, ich kann Gott nur meine Schuld bringen. Ich habe vor Gott letztlich nichts vorzuweisen. Und er ist sich bewusst, dass er viele Fehler gemacht hat. Und dazu bekennt er sich. Er versucht nicht, sich selbst als besser darzustellen. Er erkennt sich als der Mensch, der er ist, der aber auch vielleicht gar nicht sein möchte, aber er merkt, ich schaffe es nicht alleine. Und deswegen nennt er sich selbst einen Sünder und bittet Gott um seine Gnade. Er gibt Gott Recht und hofft, dass Gott ihm gnädig ist. Und jetzt eben die dritte Szene und der Schluss. Jesus fällt sein Urteil. Am Anfang vom Predigtext heißt es, Jesus erzählt dieses Gleichnis einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen. So erklärt Lukas das. Also uns ist am Anfang schon gesagt worden, für welche Menschen dieses Gleichnis eigentlich gedacht ist. Jesus möchte die Menschen zum Nachdenken bringen. Und jetzt am Ende sagt Jesus und fällt sein Urteil, ich sage euch, dieser, also der Zöllner, der selbstbezogene Mensch, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener, nicht der Untadelige, nicht der Pharisäer, nicht der, wo wir vielleicht denken würden, der hat alles richtig gemacht. In dem Urteil, das Jesus ausspricht, wird der selbstbezogene Mensch gerechtfertigt, er wird freigesprochen, er bekommt die Gnade, um die er Gott gebeten hat. Er kann nach Hause gehen, er bekommt nochmal eine Chance, er kann nochmal von vorne anfangen. Und der untadelige Pharisäer, der wird nicht gerechtfertigt. Der wird nicht freigesprochen. Er geht in den Tempel und er verlässt den Tempel genauso, wie er hingegangen ist. Wahrscheinlich wird er weiterhin ein untadeliges Leben führen, vielleicht auch weiterhin auf andere herabsehen, aber er findet keinen Zugang zu Gottes Gnade. Jetzt halt die Frage, wo stehen wir als Hörer dieser Geschichte? Wie beurteilt Jesus uns? In uns wohnt ja beides. Wir sind manchmal wie die Pharisäer, manchmal wie die Zöllner. Oder Luther sagt, wir sind gerecht und Sünder zugleich. Wir stecken halt in diesem Zwiespalt. Wir sind so, weil wir Menschen sind. Am Ende des Predigtextes heißt es, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wir haben auch den Wochenspruch gehört, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist ein Hinweis für uns. Wenn wir uns vor Gott nicht besser darstellen, als wir sind, wenn wir uns nicht selbst erhöhen, und wenn wir uns ehrlich darstellen, wenn wir uns vor Gott auch erniedrigen, nicht schlechter machen, als wir sind, aber so eben auch ganz ehrlich vor Gott treten, dann will Gott uns erhöhen. Dann werden wir erhoben. Dann werden wir aufgerichtet. Es geht also um die rechte Selbsteinschätzung, dass wir uns wirklich nüchtern so sehen, wie wir sind. Auch im Verhältnis gegenüber Gott und im Verhältnis zu den anderen Menschen. Dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, soll das illustrieren. Und wir selber sind halt auch gefragt, wie stellst du dich selbst vor Gott dar? Bist du ehrlich? Oder stellst du dich besser dar, als du eigentlich bist, wenn du dich ganz ehrlich anschaust? Gottes Gnade ist es, die den Menschen gerecht macht. Nicht sein eigenes Bemühen, nicht seine eigene Leistung, nicht seine eigenen Werke. Das hat Paulus erkannt, das hat Martin Luther wiedererkannt und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Gott beurteilt uns nicht danach, was wir bringen, im Sinne von was wir leisten, sondern danach, was wir brauchen. Wir dürfen immer wieder so zu Gott kommen, wie wir sind, ohne etwas zu beschönigen, ohne etwas zu verstecken, ohne uns selbst in ein besseres Licht zu rücken. Und wenn wir vor Gott ganz ehrlich sind, dann will er uns erhöhen, dann will er uns aufrichten. Und Gott schenke Ihnen und mir, dass wir das schaffen und dass wir das dann auch erfahren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Es gibt ein altes Lied im Kirchengesangbuch, das beschreibt, welches Gefühl der Zöllner vielleicht nach dem Besuch des Tempels gehabt hat. Da heißt es, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Wir hören jetzt mal die Melodie. Was muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt? Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Lassen Sie uns nun miteinander Fürbitte halten. Herr, unser Gott, du hast uns geschaffen. Du stellst uns hinein in deine Schöpfung. Wir bitten dich für deine Schöpfung. Sie leidet und wird verletzt. Wir bitten dich für die vergifteten Meere, für die brennenden Wälder, für die verdorrten Felder und die durstenden Tiere. Du schenkst uns Menschen, die zu uns gehören. Wir bitten dich für die Menschen, um die wir uns sorgen. Viele leiden unter der Ungewissheit dieser Tage. Wir wissen nicht, was kommt. Wir brauchen deine Nähe und deinen Segen. Wir denken an die Menschen in Beirut, in Weißrussland, in Afghanistan. Sie brauchen deine Hilfe und deinen Schutz. Wir bitten dich um Frieden in der Welt. Wir bitten dich für deine Kirche. Wir sind verunsichert, wir sehnen uns danach, gehört und geachtet zu werden. Wir brauchen dein Wort. Hilf uns, auf dich zu hören. Herr, unser Gott, dir vertrauen wir uns an, jetzt und alle Tage. In der Stille sagen wir dir, was uns sonst noch bewegt. Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit allen Christen weltweit verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Und ganz besonders nächsten Sonntag, dass Sie schönes Wetter haben, dass Sie einen schönen Gottesdienst in Breitscheid feiern können. Bleiben Sie gesund und besonnen.